Das wollen wir von Herzen unserem Gott und Vater in Jesus Christus die Ehre geben. Und das wollte auch der Apostel Paulus am Ende des Philipperbriefes noch einmal deutlich machen. Dass all das, was ja nun gesagt worden ist, worin sich die Philipper, das heißt die gläubige Gemeinde, bewähren soll, von dem Vater des Lichtes kommt. Ihm gebührt über allem die Ehre. Hier wurde also nicht ein Fleiß von Menschen verlangt, den sie aus sich heraus geben konnten, keine Wachsamkeit aus Menschen verlangt, die sie produzieren konnten, kein Zeugnis von Menschen verlangt, was sie selbst inszenieren, sondern all das, was sie von Gott empfangen haben, das sollten sie behalten, das sollten sie bewegen, das sollten sie sich auch zum Nächsten bewegen lassen. Darum heißt es in diesen Versen 20 bis 23, zum Schluss dieses Briefes: Gott aber, unserem Vater, sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und das Wort Amen heißt, dass es gewisslich war. Grüßt alle Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus dem Haus des Kaisers. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Gott aber, unserem Vater, sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier wird also einmal deutlich noch am Schluss angesprochen, und der Apostel weist darauf hin, auf den Stand und die damit verbundenen Aufgaben Gottes als Vater gegen uns. Sein Stand uns gegenüber ist Vater und seine Aufgaben, die Kinder zu umsorgen und zu erhalten. Alle Mahnungen zur Treue in der Nachfolge Jesu, zum segensreichen Handeln an den Glaubensgeschwistern untereinander oder dem Zeugnisgeben, wie ich schon sagte, in der Welt für die Nächsten, sind nur aus dem Wissen alle diese Handlungen möglich, aus dem Hintergrundwissen, dass Gott selbst sich in seiner Stellung zu uns wie ein Vater verhält. Ein Vater, der alles darreicht, was zu einem gottseligen Lebenswandel und Dienst dient. Der Vater beschenkt die Kinder. Selbst in der Gefangenschaft des Apostels hörte die Fürsorge des Vaters nicht auf. Wir haben von Epaphroditus gelesen, der abgesandt worden ist von Philippi, um dem Apostel Handreichungen zu geben, ein Unterhalt, damit er dort versorgt ist in dem, was er vielleicht für sein Leib braucht, was er an Anschaffung braucht, wo er vielleicht sogar auch ein Almosen geben wollte. Das ist die Fürsorge und Versorgung des Vaters im Himmel. Aufgrund dessen konnte der Apostel ja sagen, im 11. Vers dieses Kapitels, dass er keinen Mangel hat an irgendeinem Gut. Das sprach er nicht im Blick auf die irdischen Verhältnisse oder die irdische Fürsorge durch Menschen, sondern die Fürsorge seines Vaters. Er wollte sagen, ich habe einen Vater, so wie ihr auch, und der versorgt mich. Natürlich mittels der Menschen, er macht sie mobil. Er lenkt ja die Herzen wie Wasserbäche. Er beauftragt einfach den Philippus und sagt, geh zu dem Wagen, der da auf der Straße fährt von Jerusalem nach Gaza. Geh zu dem Schatzmeister aus Äthiopien. So lenkt der Herr einfach die Schritte der Menschen zu anderen hin. Denn der Philippus kannte den ja nicht, so wie wir in der Apostelgeschichte lesen. Er wusste ja gar nicht, wer sich da auf der Straße befindet. Der Herr lenkt einfach die Menschen dorthin. Und das wollte Paulus sagen, ich habe keinen Mangel, ich habe einen Vater. Der bewegt alles in der Richtung, dass ich versorgt werde. Deswegen soll sich Gemeinde Jesu immer vergegenwärtigen, dass sie Gott zum Vater hat und dieser Vater sich um sie kümmert. Denn die Stellung, Vater zu sein, bedeutet, Erzeuger zu sein von Kindern und zugleich auch Erhalter der Kinder zu sein. Ein Vater ist der Erzeuger der Kinder und auch der Erhalter. Er ist dafür verantwortlich für die Kinder, die er gezeugt hat, dass es ihnen auch gut geht. Aufgabe des Vaters. Wir wissen natürlich in der Welt, dass viele Väter ihre Aufgabe nicht wahrnehmen. Dass sie dann, so sagt man ihnen nach, bloß die Erzeuger waren. Aber Vaterfunktion als Erhalter und Fördernis dieses neuen Lebens haben sie nicht wahrgenommen. Und deswegen sprechen wir in unserer Gesellschaft von alleinerziehenden Müttern. Und es werden immer mehr. Nicht nur, dass Mütter aus Versehen Mütter geworden sind, weil sie ein Verhältnis angefangen haben, sondern weil sie einfach von den Vätern verlassen wurden, die keine Verantwortung übernehmen wollen. Die sagen, ich will weder Geld dafür zahlen, noch Zeit dafür aufbringen. Das soll die Frau, die Mutter tun. Aber Gott kümmert sich um seine Kinder. Er ist der Erzeuger und der Erhalter. Er hat uns durch das Wort der Wahrheit im Heiligen Geist geboren. Wir lesen das im Jakobus 1, Vers 17. Es ist so wunderbar, das zu lesen. Da jubelt das Herz, wenn man Gottes Wort in dieser Beziehung zu sich sprechen lässt. Da heißt es in Vers 17 und 18 so: Alle gute Gabe und die vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, er bleibt immer der Vater, noch Wechsel des Lichtes und der Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen, durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe sind. Er hat uns geboren und er gibt die guten Gaben von oben herab für die Seinen. Und zwar ohne Wechsel. Er bleibt immer der liebende Vater, immer derselbe. Und deswegen ist er auch immer der Fürsorgende. Und gläubige Gemeinde Jesu sollen Aufblick haben zu diesem Vater und alles von ihm erhoffen, was nötig ist zu einem gottseligen Leben in dieser Zeit. Gott sorgt für uns wie ein Vater. So lesen wir es auch in Psalm 103, Vers 13. Wie ein Vater sich über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Wie ein Vater, also das Wesen eines Vaters in der Fürsorge. Und in Lukas 11, Vers 13 sagt der Herr Jesus und erinnert die Zuhörer daran, dass sie einen Vater haben. Einen Vater, der all das geben kann, was man von Menschen nicht erwarten kann oder darf oder auch nicht bekommt, aber vom himmlischen Vater zugeteilt bekommt. Da heißt es dann in Vers 11 schon: Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch gibt? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, ein Skorpion dafür darreicht? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Und das ist eine Generalumsorgung, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Denn der Heilige Geist ist sein Geist. Darin ist beinhaltet der gute Wille des Vaters, die gute Kraft des Vaters, die gute Führung des Vaters, die gute Lenkung und wieder zurückholende Kraft von falschen Wegen des Vaters. Dass der Mensch also geborgen sein kann und gesichert sein kann. Wie viel mehr wird der himmlische Vater euch damit versorgen? Und der Herr sagt, dieser Geist des Vaters leitet euch in alle Wahrheit. Und Johannes darf das so schreiben. Er sagte zu den Gläubigen, eigentlich braucht ihr nicht, dass euch jemand lehrt. Der Vater hat euch gelehrt. Er hat euch seinen Geist gegeben. So, dass wir euch nur noch erinnern daran, dass ihr das habt. Aber gelehrt müsst ihr eigentlich nicht werden. Ihr wisst alles, so schreibt Johannes in seinem ersten Brief. Ihr wisst alles, weil der himmlische Vater für euch gesorgt hat. Das sollten die Philipper auch ganz neu wieder erkennen. Hier verstehen wir auch manch andere Aussagen in diesem Kontext sehr wichtig, die Gott gemacht hat, dass die Menschen das auch praktizieren untereinander. Es soll die Ehrung des Vaters stattfinden. Nicht nur die Akzeptanz, da ist ein Vater, der mich umsorgt, ein himmlischer Vater, der mir den Heiligen Geist gegeben hat, sondern dieser Vater soll geehrt werden. In Sprüche 23, Vers 22 steht auch, gehorche deinem Vater, der dich gezeugt hat. Gehorche ihm. Das ist also ein Abbild des irdischen Vaters vom himmlischen Vater, von der Funktion. Gehorche dem himmlischen Vater, der dich gezeugt hat. Und der irdische Vater hat auch die Aufgabe gekriegt, zu lenken und zu leiten. Im Auftrag des himmlischen Vaters. Gehorche deinen irdischen Vater auch, der dich gezeugt hat. Denn es steht ja auch geschrieben, dass wir Vater und Mutter ehren sollen, damit es uns gut geht. Das ist das erste Gebot, was Verheißung hat. Und dieses Gebot gilt, bis ich 90 bin und meine Mutter und mein Vater 120. Das heißt, ich kann mit 90 nicht sagen, so jetzt hat die Ehrung aufgehört. Bin ja schließlich erwachsen. Nein, wenn die noch da sind, gilt die Ehrung der irdischen Eltern immer noch. Und die Ehrung des himmlischen Vaters sowieso. Kinder sollen den Vater ehren. Das ist also eine ganz wichtige Grundlage, um auch, wie die Kinder vorhin gesungen haben, im Gebet nicht nur zu reden, sondern auch hören zu können. Denn wo der Vater geehrt wird, kriegen wir mehr Anweisungen, immer mehr zum Guten. Wo wir den himmlischen Vater ehren, redet er mit uns und führt uns, weil er sieht, dass wir im Gehorsam das tun wollen, was er sagt. Wo wir den irdischen Vater ehren, ist er auch bereit, ich sag's mal salopp, mal in die Tasche zu greifen, Junge, hier hast du noch 20 Euro. Habe ich nicht verlangt, aber das gibt er mir plötzlich gern. Weil er dankbar ist, dass er anerkannt wird, dass die normale Beziehung zwischen Kind und Vater stimmt. Und so handelt der himmlische Vater auch. Wenn wir ihn ehren, sagt er, dann zeige ich dir noch einen besseren Weg, noch einen weiteren Weg, den du gehen darfst und du wirst dich darauf freuen. Denn ich verlasse dich nicht. Der himmlische Vater sucht seine Ehre und auch den Gehorsam gegen sein Wort von seinen Kindern, so wie auch Israel und alle Gläubigen aufgefordert waren, auf den Vater im Himmel zu hören. Wir lesen da mal auch im Buch Maleachi, da sagt das Gott zu seinem Volk, zu denen, die ja zu ihm gehören, die ihm eigentlich nachfolgen wollen, die auf sein Wort handeln wollen, sagt er und stellt die Frage, bin ich eigentlich nicht euer Vater? Ich lese das mal in Abvers 6. Maleachi 1. Ein Sohn soll doch seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater? Wo ist meine Ehre? Also Gott wartet darauf, dass wir ihn ehren, damit er uns beschenken kann. Bin ich nun Vater? Dann ist die Frage, wo ist die Ehre? Bin ich Herr? Wo fürchtet man mich? Spricht der Herr Zebaoth zu euch Priestern, die meinen Namen verachten. Ihr sprecht, ja, wodurch verachten wir denn deinen Namen? Dadurch, dass ihr opfert auf meinem Altar unreine Speise. Aber ihr sprecht, womit opfern wir denn Unreines? Dadurch, dass ihr sagt, des Herrn Tisch ist für nichts zu achten, müssen wir nicht so genau nehmen. Denn wenn ihr ein blindes Tier opfert, so haltet ihr das nicht für böse. Und wenn ihr ein lahmes oder ein krankes opfert, so haltet ihr das auch nicht für böse. Bringt es doch euren Fürsten. Meinst du, dass ihm das gefallen wird? Oder dass er dich gnädig ansehen werde, spricht der Herr? So bittet doch Gott und seht, ob er uns gnädig sei. Denn meint ihr, nachdem solches von euch geschehen ist, er werde euch gnädig ansehen, spricht der Herr? Also bin ich nun Vater oder bin ich's nicht, spricht Gott. Habe ich euch gezeugt oder nicht? Habe ich euch umsorgt oder nicht? Wenn ich doch euer Gott bin, euer Erzeuger und Erhalter, dann gebührt mir die Ehre. Gebt sie mir, damit ich euch weiterhin segnen kann. Oder wie ich es zum Schluss gelesen habe, sonst kann ich euch weiter nicht segnen. Ich bleibe zwar euer Erzeuger und ich möchte euch gerne weiter erhalten, aber ich kann es nicht, wenn ihr das verachtet. Ihr bringt einfach ein blindes, ihr macht so, wurde hier zu Israel gesagt, Gottesdienst nebenbei. Ach na ja, das kann ich sowieso nicht gebrauchen, das hinkt das Schaf, das können wir ja opfern. An das Gute behalte ich, ja. Also Gott so nebenbei behandeln, als ob er nicht das absolute Sagen hätte, weil, obwohl er mich doch gezeugt hat durch sein gnädiges Wort. Gott sucht seine Ehre. Wir sollen das Beste ihm geben, nachdem er uns zuvor beschenkt hat. Denn hier in Israel, die hatten nicht nur ein Schaf, was gerade hinkte zufällig, sondern die hatten eine Herde. Die hatten vielleicht 10, 20 Schafe, vielleicht sogar 100. Und aus diesen sollte das Beste für den Vater rausgesucht werden. Das Beste für den Erzeuger, den Erhalter ihres Lebens im Glauben zum Himmel hin. Für Gott, den Herrn, ist also das Beste gerade gut genug. Den himmlischen Vater ehren heißt ja, das vorgeschriebene Ganzopfer bringen. Das bezieht sich auch auf unser Leben. Römer 12, Vers 1. Begebet eure Leiber zu einem Opfer, zu einem Ganzopfer. Ehrt euren Vater, überlasst euch ihm ganz. Ganzopfer heißt doch, dass hier dieses Opfer nicht mehr mitbestimmen konnte im Eigenwillen, was geschieht, sondern übergab sich völlig und überließ die Wegführung dem, dem es sich übergeben hat. Nämlich übertragen auf uns, dem Vater. In Israel galt es, den zehnten Teil, so sprachen wir heute Vormittag, von allen Gaben, als erstes von dem gewonnenen Gut Gott im Tempel zu bringen. Das heißt also, dem Vater zu danken vor allem anderen, vor dem Eigengebrauch der Güter, zuvor Danke sagen und dann erst die Güter für sich noch einsetzen, die man hat. Gott, den Vater, also immer an erste Stelle setzen. Zuerst ihm Ehre geben, zuerst den Zehnten, gebt ihm das Leben, gebt ihm die Ehre, denn er ist doch euer Vater. Ich lese nochmal diesen Vers im Philipperbrief, dann verstehen wir ihn auch in diesem geistlichen Sinn noch intensiver. Gott aber unserem Vater sei Ehre. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das und viel mehr steckt in dieser Beziehung. Vater-Kind, himmlischer Vater, gezeugte Kinder zur Ewigkeit. Und danach kommen die Grüße der Verbundenheit, von denen wir gelesen haben. Alle Heiligen in Christus sollen gegrüßt werden. Die Brüder, die bei mir sind, sagt der Apostel, die lassen euch auch grüßen. Es lassen euch besonders die grüßen, die in des Kaisers Hause sind. Da sind also welche, die in erhobenen Stand äußerlich stehen, die aber Jesus Christus aufgenommen haben und lassen das niedere Volk grüßen, ja, sie sehen sie nicht mehr als niederes Volk, sondern sie sind durch Jesus auf die gleiche Stufe gekommen. Obwohl sie äußerlich in des Kaisers Hause sind und die anderen sind ganz arme Leute. Wir lassen unsere Brüder grüßen. Eine neue Ebene, die dort entstanden ist. So wie wir uns dem himmlischen Vater stets gewiss und verpflichtet sein sollen, gilt es auch, die Verbundenheit zu den Brüdern und Schwestern, den Kindern desselben Vaters, zu begegnen, sie zu anzunehmen und mit ihnen durch die Zeit bis in die Ewigkeit zu gehen. Es sind Kinder desselben Vaters, ob sie nun in des Kaisers Hause sind oder in der armen Hütte sitzen. Kinder desselben Vaters. Sie sollen sich untereinander wahrnehmen und zueinander halten. Darum grüßt alle diese Heiligen in Christo Jesu. Heilig sind sie ja nur in Christus. Aber egal, wo sie sich in der Welt befinden, sie sind Heilige in Christus. Sie sind auf derselben Ebene. Der Gruß im Namen Jesu zeigt also nicht nur eine irdische Verbundenheit, dass man sagt, na ja, wir sind ja gläubig hier auf der Erde und da ist auch ein Christ, den will ich mal grüßen, sondern er besagt die ewige Verbundenheit. Wenn die Heiligen sich grüßen, grüßen sie sich auf der Ebene des himmlischen Vaters, dass sie zusammengehören auch im Himmel. Ein Grüßen der Heiligen ist nicht nur ein vorübergehender menschlicher Gruß, sondern ein Bewusstsein, wir werden beide den Vater sehen, wir werden beide Jesus sehen. Wir finden uns im Himmel wieder und darum gehören wir hier schon auf der Erde zusammen. Darum wollen wir hier nach dem Maßstab des himmlischen Vaters, unseres gemeinsamen Vaters leben. Sein Geist ist in dir und mir und wir wollen beide nach demselben Geist des Friedens und der Liebe leben. Denn wir grüßen uns nicht als Menschen, sondern als Heilige in Christus. Das ist was Höheres. Als solche, die die Errettung durch das Blut des Lammes erfahren haben. Sie sind also nicht nur auf Zeit verbunden, sondern in Ewigkeit. Und wie diese Heiligen hier auf Erden dem Herrn gemeinsam dienen, werden sie auch das Gleiche in Ewigkeit gemeinsam tun. In der Offenbarung steht, dass sie ja alle zusammen ein Loblied singen, gemeinsam dem einen Vater, dem einen Gott, als vereinte Kinder dieses einen Vaters. Das heißt also auch im Gegenteil ausgedrückt, wer hier nicht mit den Gläubigen, mit den Heiligen in Christus eins ist und dient, kann es auch nicht im Himmel sein können. Im Himmel können nur die eins sein, die hier als Heilige in Christus eins sind. Wer also nicht in Christus ist, kann nicht im Himmel plötzlich mit den Heiligen in Christus zusammen sein. Hier beginnt das Zusammensein bereits schon, was im Himmel sich fortsetzt. Ein Beispiel dazu, unter den Jüngern gab es ja den Jünger namens Judas. Er stand innerlich nicht in der gleichen Nachfolge Jesu wie die anderen. Er war nur äußerlich dabei. Er war nicht eins mit den Jüngern auf Erden und darum auch nicht eins mit den Erlösten im Himmel. Er wird deswegen genannt das verlorene Kind. Verloren. Nicht dabei, nicht dazugehörig. Johannes 17, Vers 12, so betet der Herr Jesus und sagt, Vater, Judas ist nicht mehr dabei. Er war innen nicht verbunden mit den Heiligen in mir. Er gehört nicht dazu. Er gehört hier nicht dazu, er gehört in der Ewigkeit nicht dazu. Das Grüßen im Namen Jesu zeigt aber auch auf, dass es viele sind. Auch das sollte die Philipper ermutigen. Manchmal hat man ja das immer das Gefühl und sagen ja auch einzelne Gläubige, ach, ich bin so ganz allein übrig geblieben. Die anderen, die gehen alle den Weg, nicht? Elia hat das ja auch gesagt, bin alleine übrig geblieben. Paulus wollte sagen, hier sind auch noch ein paar im Kaisershaus. Denkt nicht, dass ihr alleine seid. Denkt nicht, dass ihr in der Ruhlehmer Straße alleine seid. Es gibt noch ein paar mehr Christen, noch ein paar mehr Heilige. Ja, das soll doch ermutigen. Wir sehen sie nicht immer. Aber sie lassen uns grüßen. Wir haben sie noch gar nicht gesehen. Aber da sind welche. Wunderbar. Herrlich. Grüß aus des Kaisers Haus. Wir sind mehr, als wir dachten. Das stärkt den Glauben und den Glaubensmut mitten in einer Welt der Gottlosigkeit. Mitten in einer Welt der Anfechtung. Auch zeigen uns die geschwisterlichen Grüße aus anderen Städten und Ländern, dass Jesus an allen Orten der Welt Sieger ist. Denn sonst gäbe es die Heiligen an anderen Orten nicht, weil vielleicht die Welt so stark ist und so groß ist und das Böse so mächtig ist. Dann gibt es denn keine Heiligen. Da hört man tatsächlich, der Herr ist ja auch Sieger an dem Ort. Da in Rom ist er auch Sieger. Nicht nur zu Philippi, da ist er auch Sieger. Er ist Sieger überall. Und das sollte uns auch Mut machen. Ob das in Berlin ist oder hier in Bad Gandersheim oder wo auch immer wir hinfliehen können in der Welt. Manchmal ist es ja fast im Vorfeld schon zum Schmunzeln. Das ja, ich muss ja mit vielen reden und tue das auch gern. Aber dann höre ich von diesem einen und dem anderen, ich muss hier unbedingt mal raus oder ich muss mal weg an diesen Ort und so weiter. Und dann sehe ich schon, das hat gar keinen Zweck. Denn das, was Unruhe in ihnen bereitet, nehmen sie nämlich mit wie im Koffer. Das Herz wird nicht ausgetauscht. Und dann kommen sie nach 3 Wochen wieder und dann ist es immer noch dasselbe. Ja? Es ist so, wo unser Herz aber gereinigt ist, ist es egal, an welchem Ort wir sind, da haben wir immer Ruhe. Immer Ruhe. Die innere Ruhe der Heiligkeit ist überall vorhanden. Mitten im Sturm. Und das sollte auch die Philipper ermutigen, ob das nun Rom ist oder Philippi, ja? Gott ist der Sieger an jedem Ort. Und man kann mit ihm an jedem Ort der Welt leben. Mit ihm kann man an jedem Ort der Welt leben. Weil er ja unser Vater ist und er uns versorgt und er den Freiraum schafft, dass wir unter seinem Schirm und Schutz, wir zitieren das Psalmwort gerne, aber die Frage ist, suchen wir es auch im Leben unter seinem Schirm und Schutz bleiben? Ja, die Macht Jesu kennt überhaupt keine Grenzen. Die ist unbegrenzt. Deswegen steht ja auch im Psalm 24, was wir so in der Adventszeit gerne lesen, die Erde ist des Herrn und was darin ist und was darauf ist. Alles seins gehört ihm. Sein Herrschaftsanspruch gilt auf jedem Fleck der Erde und somit auch in dem Leben der Heiligen, egal wo sie sich befinden. Im Gefängnis, außerhalb des Gefängnisses, in Rom, in Philippi. Die Grüße also von Blaums Geschwistern, besonders aus des kaiserlichen Hauses, zeigen, dass Jesus der Herr aller Herren ist. Er ist auch der Herr über den Kaiser. Der kann letztlich auch nicht machen, was er will, sondern er kann nur bis zu einer bestimmten Grenze, die Gott zulässt. Das müssen wir auch wissen. Auch das Böse in der Welt kann nicht machen, was es will. Es kann nur bis zu einer bestimmten Grenze, die Gott gesteckt hat, gehen. Darüber hinaus geht es nicht. Bis hierher und nicht weiter. Deswegen zum Beispiel auch die NS-Zeit, die durfte nicht länger als 12 Jahre sein. Bremse, weiter geht's nicht. Die Trübsalzeit, die große Trübsal, darf nicht länger als 3,5 Jahre sein. Bremse. Ja? Gott bestimmt auch hier das Ziel. Er ist der Herr aller Herren. Und das sollte auch deutlich werden. Kaiserhaus, der hat doch das Sagen. Nein, dein Vater hat das Sagen. Denke bitte daran. Dein Vater, nicht der Kaiser. Der Kaiser ist letztlich auch nur ein Geduldeter und manchmal ein Diener, so wie Nebukadnezar genannt wurde von Gott, das ist mein Knecht. Mein Knecht. Nebukadnezar, der arbeitet in meinem Sinne. der darf nichts machen, was ich nicht erlaube. Aber Gott hat ihm erlaubt, Jerusalem dem Erdboden gleichzumachen. Er hat ihm erlaubt, das Volk wegzuführen nach Babel. Das hätte er nicht gekonnt, wenn der Vater nicht gewusst hätte, dass das gut ist. Denn erst in Babel besannen sich die Juden. Wer eigentlich der Vater ist, bin ich nun euer Vater? Wo ist meine Ehre? Also ihr müsst einen Besinnungsurlaub machen in Babel, damit ihr wisst, wer euer Vater ist. Und dann fingen sie sehr schnell an, ihren Vater wieder zu suchen. Und der Herr schaut ja ins Herz und sagt, ja, jetzt weint ihr, jetzt betet ihr, wo ihr ferne seid von eurer Stadt. Aber ich sehe in euer Herz, dass die Erkenntnis, dass ich euer Vater bin, noch nicht tief genug geht. Deswegen müsst ihr 70 Jahre bleiben. Denn erst nach 70 Jahren werdet ihr echt wieder mich als euren Vater annehmen. Vorher entlasse ich euch hier draus nicht. Denn Gott arbeitet gründlich. Er nicht nur oberflächlich. Er weiß nämlich, dass wenn ich jetzt in der Not gebetet habe und dann geht's mir gut, verfalle ich sehr schnell wieder in eigene Wege. Er will prägen seine Vaterschaft sehr tief, dass ich es nicht vergesse, auch wenn er mich wieder freilässt in diese Welt. Und wenn ich jetzt unter gewissen Umständen lebe, die vielleicht nicht so gut sind. Ich soll ihn nie vergessen als Vater aus des Kaisers Hause. Er ist der Herr aller Herren. Auch unter der weltlichen Herrschaft der Könige können also heilsuchende Seelen zu diesem Vater kommen und Kinder des Vaters im Himmel werden und dem höchsten König dienen. Viele Bedienstete an diesem kaiserlichen Hofe und hohe Mitarbeiter glaubten an das Evangelium und halfen als Christen mit, dass die Obrigkeit die Gebote Gottes beachtet und zur Anwendung bringt. Wir können froh und dankbar sein, dass es so eine Gruppe auch noch in unserer Regierung gibt, die dafür beten, vor den großen Zusammenkünften, dass doch die Obrigkeit, die das Sagen haben, doch möglichst auf Gottes Wort hören. Wir wissen, das geschieht nicht immer, aber sie beten dafür. Und so haben die in des Kaisers Hause auch gebeten, Herr Jesus, lenke das Herz des Kaisers und der Mitarbeiter, dass die nicht gegen das Evangelium arbeiten, sondern deiner Gemeinde Freiraum geben. Und wir wissen, dass unter Konstantin dann später auch die Christenverfolgung aufhörte, und der Freiraum gegeben worden ist, dass die Christen frei zusammenkommen konnten, das Evangelium hören und weitersagen durften und sogar der Feiertag erlaubt war, der Tag der Auferstehung Jesu erlaubt war. Ja, da beteten ganz gewiss auch die da in des Kaisers Hause dafür, dass dem Evangelium Raum gemacht wird. Diese Gläubigen verließen die Ämter in der Obrigkeit nicht, sondern sie bestätigten durch ihre Haltung, dass jede Obrigkeit, wie sie auch eingerichtet sein mag in der Welt, von Gott zugelassen und von Gott verordnet ist. Darum gilt es, der Obrigkeit als Christ auch untertan zu sein, so wie es im Römerbrief dann steht im 13. Kapitel. Ich lese uns mal die ersten vier Verse. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit, außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Ordnung Gottes. Die er aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Denn vor denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue es Gutes, so wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Natürlich gibt es diese Grenze, die die Apostel auch in der Apostelgeschichte aufzeigten und sagten, wenn die Obrigkeit verlangt, dass ihr gegen euren Vater seid, dann braucht ihr nichts gehorchen. Aber solange sie das nicht verlangt, sondern nur Gesetze macht, du darfst nicht bei Rot über die Ampel gehen und du musst jetzt das machen und jenes machen, musst du ihr gehorchen, denn sie ist Gottes Dienerin. Und das bewiesen die Gläubigen, die dort am Hofe des Kaisers waren, indem sie nicht wegliefen, sondern sagten, ja, wir müssen auch hier stehen und hier ist auch Gottes Werk. Gottes Werk, wo wir einfach im Guten mitarbeiten wollen, beten für die Obrigkeit, helfen, dass sie erkennt, was der Wille Gottes ist für seine Kinder und für die Menschen in dieser Welt. Diese Grüße also aus des Kaisers Haus an die Glaubensgeschwister in Philippi machen somit ja auch den Triumph Jesu über die weltliche Macht offenbar. Und zugleich auch die Dienstgesinnung der Gemeinde zeigen diese Grüße auf. Überall, wo man steht, soll man dienen. Paulus sagt ja auch an einer anderen Stelle, niemand verlasse den Ort, an dem er berufen ist. Er bleibe dort, aber dort bleibe er in Gott. Dort bleibe er in Gott. Ja, also ist jemand, als Sklave berufen damals, als Knecht, soll er dort bleiben. Er soll nicht sagen, jetzt bin ich Christ, jetzt kann ich rebellieren und dem Herrn einfach nicht mehr dienen, wo ich angestellt bin. Bleibe dort, sorge dich nicht. Auch wenn dein Chef ungläubig ist, sorge dich nicht, bleibe du innerlich bei deinem Vater. Bist du im Kaisers Haus berufen, sorge dich nicht, bleibe dort. Auch wenn der Kaiser so vieles falsch macht, bleibe dennoch dort innerlich bei deinem Vater, dem himmlischen Vater. Wo du auch bist, bleibe dort in der Berufung. Hier wird also deutlich, dass Jesus Christus der Herr über allem und über alle ist und dass er seine Heiligen an allen Orten segnet, beschützt, lenkt und leitet und die Dienstgesinnung am Nächsten freisetzt. Manche sagen ja, also der Gideon-Bund, das ist so ein ganz besonderer Club. Ja, so ein elitärer Club, da kommt man ja nicht rein. Die haben sich so abgesondert. Da muss man Geschäftsmann sein, da muss man Geld verdienen können, muss man andere Leute anleiten können und so weiter. Also wir einfachen Leute kommen da gar nicht rein, so sagen viele. Das ist aber nicht so, das sind auch, in diesem Beispiel, Christen in des Kaisers Hause, die eine bestimmte Position haben und dadurch Menschen erreichen können, die andere nicht erreichen können. Wer kann denn mit dem Direktor von Siemens vielleicht reden, von uns? Ich kenne den noch nicht mal. Da kommen wir ja gar nicht dran. Aber die, die da arbeiten in der Chefetage, die können mit dem reden und können sagen, lieber Chef, ich habe hier Neues Testament. Das ist mir zum Segen geworden. Wollen Sie es nicht auch haben? Wer kann denn den obersten Postminister erreichen? Den kriegt man ja gar nicht irgendwo. Und wenn der hört, da ist einer vor der Tür, naja, nehmen Sie das mal ab, was der da bringt, ja, und legen Sie es mal da ins Archiv. Ja, das geht über die Sekretärin da einfach weg. Aber in dem oberen Mitarbeiterstab, da kann man so auf gleicher Höhe miteinander reden. Oder der Professor an der Charité, ach so, na, da kommt auch noch ein Patient. Ach, das ist ja freundlich, wollen Sie mir was geben? Ach, ja, das ist ja klar, das ist ja der Patient, muss man ja freundlich sein, nicht? Aber wenn dann ein anderer Professor da ist, der Jesus kennt, er sagt, also mein lieber Kollege, ja, pass mal auf, du, ich lese in der Bibel jeden Tag und das gibt mir Trost, ich habe einen himmlischen Vater, solltest du auch haben, denn da deine Operation, die funktionieren nur richtig, wenn du den himmlischen Vater hast, dann horcht er auf. Was jetzt sagt mir der Professor, mein Kollege hier? Versteht ihr, darum hat der Herr an verschiedenen Punkten solche Leute. Und im Gideonbund sind eben auch Menschen, die im gesellschaftlichen Leben Verantwortung tragen und mit Leuten in Verbindung kommen, mit denen wir nie in Verbindung kämen. Darum Grüße aus des Kaisers Hause. Hier habe ich auch welche in der Chefetage, die meinen Namen verkündigen, groß machen, ja? Denn die Dienstgesinnung Jesu ist nicht nur zu dem einen und zu dem anderen freizusetzen, sondern zu allen Menschen. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Ich habe mich gefreut darüber, die Gideons, weil wir gerade davon gesprochen haben, in der Übergangsregierung hatten diese die Möglichkeit, dem Chef der Übergangsregierung, dem de Maizière damals, eine Bibel zu geben. Und was kam dabei heraus? Das hat nämlich dann die Brüder, die ihm begegnen durften, so will ich mal sagen, weil sie so auch mit in der Chefetage waren, ja, die gefreutet haben, die gar nicht gewusst. Da sagte der dann, ja, ich lese auch jeden Tag in der Losung und ich ging auch früher in mein CVJM. Ich lese auch in der Bibel. Ach, haben wir gar nicht gewusst. So einen Chef haben wir da in der Übergangsregierung, de Maizière, der auch Bibel liest und betet, haben wir nur rausgekriegt, dadurch, dass wir ihm gedient haben und haben ihm auch eine Bibel schenken wollen. Ja? So kommt das raus. Aber eben, damit das rauskommt, damit wir auch wieder ein Feedback haben und gestärkt werden, da ist auch noch einer ganz oben, der in Wahrheit auch betet für das Volk. Müssen es Menschen geben, Gläubige, die dahin gelangen, die etwas ausrichten können. Deswegen diese Grüße hin und her aus des Kaisers Hause. Dort wird auch gedient. Denn durch den geistlichen Dienst in der Barmherzigkeit und Liebe Jesu sollen die Menschen für den König aller Könige gewonnen werden. Alle sollen zubereitet werden auf das Königreich, das die ganze Erde dann erfüllt. Nebenbei gesagt, auch die Frau von diesem de Maizière, das kam dann nachher raus, sie war die Vermittlerin in der Charité im Osten, dass nach der Wende in alle Zimmer Gottes Wort gelegt werden konnte. Und sie ging von Abteilung zu Abteilung und sagte, offene Tür, hier kommt Gottes Wort, überall muss es hin. Die Ärzte haben Gottes Wort gekriegt, die Schwestern haben Gottes Wort gekriegt, die Patienten haben Gottes Wort gekriegt. Hat diese Frau geöffnet, dadurch, dass wir sie plötzlich kannten. Dadurch, dass wir den Kontakt, dass da welche waren, die in Jesu Geist dienten und sagten, der Chef muss doch auch Gottes Wort kriegen. Und er sagt, ich habe es schon. Ja, verteilt es bitte überall. Denkt an die Gnade, ja. Das haben wir dann als ganz letztes Wort gelesen hier im Philipperbrief nach diesen Grüßen, die also wirklich etwas ausrichten sollten, die Freude, Zuversicht und Hoffnung im gegenwärtigen Kampf, in Philippi, im Glaubenskampf geben sollten. Und dann heißt es zum Schluss, jawohl, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Paulus krönt also diesen Abschluss dieses Briefes mit dem Hinweis, dass Gnade Gottes allein genügt. Und alle Möglichkeiten zum Dienst eines Kindes Gottes in dieser Welt verschafft. Die Gnade Gottes verschafft Kraft zum Leben, Kraft zum Zeugnis, verschafft offene Türen, verschafft Weisheit, das Richtige zu sagen zur Zeit und Stunde. Die Gnade Gottes beinhaltet ja das Bewusstsein des Geschenks der Vergebung der Sünden. Das soll uns ja jeden Tag begleiten. Ich bin begnadigt. Ich habe keine Sünden mehr, die nicht bezahlt sind. Könnten wir uns ja abfragen, wann haben wir uns das letzte Mal das gesagt? Wann haben wir uns das letzte Mal bewusst gesagt, ich habe keine Sünde mehr, die nicht bezahlt ist? Wenn wir das uns bewusst sagen und sagen, das ist ja Gnade, laufen wir ganz anders durch den Tag. Ärgern wir uns nicht über unsere Begrenzungen und lassen uns auch nichts nachtragen, was falsch gewesen ist. Ich habe keine Sünde, die nicht bezahlt ist. Denn durch Golgatha sind alle Sünden auf einmal beglichen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Jesus muss nicht zweimal sterben. Einmal für alle Sünden. Das beinhaltet die Gnade. Die Gnade beinhaltet die Erlösung vom Tod, von der Hölle, von der Finsternis. Ja, ich bin erlöst, bin frei. Da kann doch der Teufel toben, wie er will. Kann er doch machen, was er will. Ich bin doch frei von ihm. Der Tod hat kein Anrecht mehr auf mein Leben. Christus ist mein Leben, nicht? Haben wir gelesen. Sterben, ja, das ist mir Gewinn. Da ist nichts, was angesagt von Furcht oder Knechtschaft. der Inhalt der Gnade ist eben diese neue Kreatur, Geburt zum neuen Leben. Ja, ich bin neu geboren. Und daran halte ich mich fest. Die Gnade sei mit meinem Geiste. In der Gnade ist die Begabung zum Dienen in allerlei Weise. Gaben, die ausgeteilt worden sind, dies und jenes zu tun. In dieser Gnade ist die Kraft zur Nächstenliebe vorhanden. Wunderbar. Brauche ich gar nicht erarbeiten. Ich muss mir nicht ein Programm machen, den Nächsten lieben zu wollen. Das ist in der Gnade enthalten, in diesem Paket mit enthalten. Da ist auch der Segen zum Bau der Gemeinde mit enthalten. Dort ist die Hoffnung und Zuversicht auf das himmlische Erbe enthalten. Ja, das ewige Leben in Herrlichkeit. Diese Gnade sei immer gegenwärtig mit euch. Vergesst das nicht einen Tag, wollte der Apostel sagen. Erinnert euch jeden Tag daran. Denn dann wird es euch nicht faul werden in der Nachfolge. Dann werdet ihr immer hoffnungsvoll und froh sein. Wo ihr aber diese Gnade vergesst, fallt ihr zurück in Traurigkeit, in Angst, in Furcht, etwas nicht zu schaffen, etwas falsch machen zu können. Allerlei, da können wir aufzählen, was wir wollen. Diese Latte wäre ja endlos lang, ja, wenn wir alles aufzählen wollten, was dann passiert, wenn wir uns der Gnade nicht erinnern. Dann sind wir elende Menschen. Und das sollen wir nicht sein, denn das Elend ist von uns genommen. Wir haben einen Vater, der uns gezeugt hat und der uns auch erhält. Der Herr gab uns durch seine Gnade einen ewigen Trost und gute Hoffnung. So steht es in 2. Thessalonicher 2, Vers 16. Einen ewigen Trost. Also nicht nur so für einen Tag, für eine Situation, sondern einen ewigen Trost, der kontinuierlich tröstet. Und immer sagt, halte stille, warte auf den Herrn. Er wird's gut machen. Kannst noch nicht sehen, hoffe auf den Herrn. Ja, das heißt ewiger Trost. Wir wissen nicht, was los ist manchmal. Aber wir werden ermahnt und erinnert, Gnade, ewiger Trost. Irgendwas macht der Vater. Wir wissen noch nicht was, aber er macht was Gutes. Ewiger Trost und gute Hoffnung. Das heißt, er macht nicht nur irgendwas, sondern wir haben eine gute Hoffnung, dass das, was er tut, gut für uns sein wird. Das wissen wir jetzt schon, obwohl wir noch gar nicht wissen, wie es aussieht. Ja? Das spiegelt sich in dieser Gnade wider. Und das meint auch das, was Jesus sagt in Johannes 10. Nichts wird euch aus des Vaters Hand reißen. In der Gnade ist das mit beinhaltet. Darum steht im Blick auf die Überwindung, 2. Timotheus 2, Vers 1, die Aufforderung, die Paulus hier gibt, sei stark durch die Gnade Christi. Sei stark durch die Gnade Christi. Denn nur durch die Gnade geschieht Festigkeit im Glauben und im Glaubenshandeln. Hebräer 13, Vers 9 sagt ja auch diesbezüglich, wir sollen wachsam sein, dass das Herz fest werde, das geschieht durch Gnade. Nur darin werden wir fest. Ansonsten sind wir so ein Wackelpudding, den wir als Kinder gerne gegessen haben von Dr. Oetker. Ja, da haben wir immer geguckt, weil er so schön wackelte. Ja. Und so wackelt denn unser Herz auch hin und her und hat keinen festen Stand und kann keine feste Entscheidung aufnehmen und treffen. Das wird durch Gnade aber fest, das Herz. Alle brauchen diese Gnade. Darum steht auch wiederum im Hebräerbrief geschrieben, Kapitel 12, Vers 15, achtet darauf, dass nicht jemand diese Gnade Gottes versäumt. Denn alle brauchen sie, ja. Ob das Leben unter Verfolgung um Jesu Willen stattfindet oder in Freiheit. Ob es in Armut oder in Wohlstand stattfindet, in Kälte oder in Hitze. In Zeiten des Krieges oder Zeiten des Friedens. Ob einsam oder gemeinsam. Stets ist die Gnade Gottes nötig und die alles tragende, ausrichtende Kraft, die in dieser Gnade enthalten ist. Wir halten uns täglich also fest an dem Leben aus Jesus. Er bleibt fest in jeder Zeit und wir sollen mit ihm fest sein. Darum, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Und am Ende der Offenbarung steht dann auch dieser Ruf, weil es so eine Tatsache ist, wo wir Amen sagen können. Der Ruf und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und der rufe, komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Der Vater ist da, der euch gezeugt hat, der euch erhält. Die Gnade beinhaltet alle Geschenke. Und Jesus sagt, jawohl, ich komme bald. Und wir sagen, Amen, ja, komm, Herr Jesus.